Gut, ich begrüße euch. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir wollen fortsetzen in unserer Reihe in Ruth. Am Anfang beten wir, wie immer. Vater im Himmel, ich will dir dafür danken, dass wir hier sein dürfen. Danke dir, dass wir jetzt dein Wort zur Hand nehmen dürfen, dass wir uns da hineinbegeben dürfen. Ich will dich bitten, dass du uns es aufschließt, dass du uns verstehen lässt. Ich habe wieder das neu erfahren, dass wir ja, Zeit verwenden können, dass wir graben können, studieren können und trotzdem kommt man nicht ran. Es ist wie eine Schatzkiste, die vergraben ist und man weiß, sie ist irgendwo, aber man kommt nicht ran oder sie ist verschlossen und hat keinen Schlüssel. Aber du kannst öffnen, du kannst es zu Licht machen und darum will ich dich bitten für diesen Abend. Du weißt auch um die Körper, dass wir müde sind, dass sie der ganze Tag gearbeitet hat an uns. Ich will dich bitten, dass dennoch das Wichtige durchdringen darf in unsere Herzen und dass wir es mitnehmen dürfen als Trost. Als Trost, als Ausrichtung, als, ja, als Marschroute. Das, was für uns wichtig ist, damit wir das Ziel erreichen dürfen. Schenk du das, Herr. Amen. Gut, wir waren das letzte Mal eigentlich nur mit Vorbereiten, mit Ackern beschäftigt. Wir haben den Boden sozusagen bereitet, um hier einzusteigen. Wir haben viel nochmal außen geschaut, den Blick nach außen gerichtet. Was ist die Zeit, in der sich es abspielt? In Ruth 1,1 haben wir am Anfang gelesen. Können es gerne auch nochmal aufschlagen. Nicht Richter, sondern Ruth. Hier, perfekt. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das ist so das ist der Einstieg. Das sind so die ersten Worte von dem Buch. Und dann haben wir geschaut, was war das für eine Zeit, wie müssen wir das verstehen, wie müssen wir das einordnen. Wo gehört das ganze Buch, sag ich mal, rein, was für einen Zweck hat dieses Buch. Ja? Und wir haben gesehen, oder was ist euch davon hängen geblieben, teilen wir das zusammen. Was ist der Hintergrund, was ist der Zweck von dem Buch? Graben.
Es sind trotz der ganzen Wirren, also dass eben das ganze Land nicht Gott nachgefolgt ist, dass es eben doch einzelne Menschen gibt, die Gott im Fokus haben, die Gebote beachten, sich dementsprechend verhalten.
Okay.
Dass es die sind, mit denen dann Gott immer wieder so anfängt, oder?
Stimmt.
Ja, genau. Ja, ist auch richtig.
Gott erfüllt seinen Plan.
Gott erfüllt seinen Plan.
Das
ist eigentlich immer richtig. Ja, aber warum ist das besonders? Ich meine, warum ist das beachtenswert, sag ich mal? Was ist,
weil in der Zeit die Menschen nicht nach Gott gefragt haben.
Ja, genau. Und wie sah es jetzt generell aus, wenn wir die ganze Geschichte vom Volk Israel angucken? Zeit der Richter. Nicht gut.
Ja.
Er hat gesagt, das ist wie eine Kurve, ja? Wenn wir angucken können, von Mose starten, sage ich mal, ganz am Anfang, die Kurve immer weiter sich absenkt, ja, über Josua und über die ganzen Richter, bis Richter 16. Schluss ist mit Richtern, gibt keine Richter mehr. Und dann kommt es an jeden Tag kein König in Israel. Und dann wird es katastrophal. Ja. Und dann, genau am Ende davon, Richter 28 haben wir nochmal gelesen, diese Klammer, die da war, Richter 21, Vers 25. Also einige sind auf Zack, das ist gut. Erster Test bestanden. 21, 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jetzt würde man sagen, so schreibt man ein Buch auf, ne? Happy End. Sie lebten glücklich für seine Anstatt, ja. Nee. Das ist unvollständig. Und wir fragen uns, ja, wenn es das ist, dann sieht es nicht gut aus. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, das Buch Ruth, das gehört ganz eng mit Buch Richter zusammen. Und das gebildet sozusagen die andere, Teil 2 von Buch Richter, kann man sagen. Ja. Das ist der Ausgleich. Ja.
Das ist ja innen drin, ne? Das ist ja nicht anschließend, sondern.
Es ist eigentlich mitten in dieser Zeit, ja, aber jetzt nur vom Lesen her, gehen wir Stück für Stück sozusagen durch. Kann auch sein, dass Richter 17 bis 21, diesen Abschnitt, den wir als gesonderte Einheit gesehen haben, dass die sich nicht unbedingt nach dieser Zeit abgespielt hat, sprich nach Simson, sondern während der anderen Zeit. Aber es wird einfach so angeordnet, damit wir sehen, dass da eine geistliche Kurve da ist. Ja. Das ist bei Matthäus auch so, bei den Evangelisten, die nicht unbedingt alles chronologisch schreiben, weil sonst kann es nicht stimmen. Oder ganz viele Ereignisse haben sich doppelt zugetragen. Jesus wird zweimal getauft und solche Sachen. Ja, also es geht halt an manchen Stellen nicht. Von der Reihenfolge ordnen manche es unterschiedlich an, weil sie, wie ich gezeigt habe, vorgestern, Zeit geht es schon, in der Predigt, ja, Matthäus ordnet es ganz bewusst so an und ganz bewusst lässt er manche Dinge aus, ja, um eine geistliche Lektion zu erteilen, um etwas zu veranschaulichen. Gut. Das haben wir als Hintergrund uns erarbeitet. Und jetzt sind wir mittendrin. Ruth 1, wir können mal aufschlagen. Ich denke, wir lesen mal die ersten 5 Verse einfach und dann starten wir. Ruth 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Sohn Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden. Ja, der Mann Noomis, was habe ich gesagt?
Sohn.
Der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Deswegen. Kommt Sohn. Und die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpah und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Wie ich geschrieben habe heute, gell? Wenn man denkt, es geht nicht weiter, geht es nochmal einen Stock tiefer. Man denkt schon, so schlimm sieht es hier aus mit der geistlichen Situation in Israel. Und dann kommt Hungersnot. Und dann kommt noch ein Tiefschlag. Dann denkst du, oh Mann, was spielt sich hier ab? Wir wollen ein bisschen näher hinschauen, wie das Einzelne zu beurteilen, zu bewerten ist. Das Erste haben wir schon angeschaut, hier diesen ersten Satz. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Und jetzt heißt es, da entstand eine Hungersnot im Land. Und die Frage, wie betrachten wir das, wie werten wir das? Das ist nicht einfach nur so eine reine Information. Da war halt mal Hungersnot. Passiert halt mal hier und da.
Es war ja Chaos im Land, auch sowieso. Also dass da eine Hungersnot entstehen kann, kann man sich schon vorstellen.
Das kann man sich, sag ich mal, rein von den äußeren Begebenheiten oder von den äußeren Umständen kann man sich das gut vorstellen. Aber man kann sich das auch noch weswegen gut vorstellen.
Segen und Fluch hieß es ja, wenn die nicht im Segen leben, dann wird Gott ihnen das Wasser nicht geben und dann können sie ihre Pflanzen oder wird nichts gedeihen und dann können sie es nichts
tun. Da gibt es also zumindest jetzt speziell für das Volk Israel einen Zusammenhang. Ein bisschen zurückblättert, 5. Mose 28. Der erste Teil ist Segen bis Vers 14. Und dann kommt Fluch ab Vers 15. Und da, schau mal, können wir loslesen, Vers 15. Es wird eins von den ersten, was gesagt ist, ne? Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, da werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld. Also das heißt wo? Überall. Also das bedeutet überall, ja. Du kannst entweder dich in die Stadt hineinbegeben, war ein Zufluchtsort eigentlich, wenn es in der Stadt ganz schlimm war, was da fällt, das fällt, Zufluchtsort, aber überall. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog, ja, hier sehen wir es. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes. Sehen wir sehr deutlich, oder? Der Wurf deiner Rinder und so weiter. Es zieht sich dann ja überall durch, sage ich mal. Vers 22, der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut, mit Hitze und Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns. Und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir Eisen. Ich rede mal von Betonwüste, ne? Oha. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Und dann wird es über die Feinde geschrieben und so weiter. Vers 38. Viel Samen wirst du aufs Feld hinausbringen, aber wenig einsammeln. Denn die Heuschrecke wird es abfressen. Ja. Das ist das, was ihnen versprochen worden ist. Und das ist ein Punkt, wo wir sehen, dass es eintrifft. Also das ist nicht nur ein Ergebnis irgendwie von, ja, so kommt
Klimawandel.
Ja, Klimawandel, schon damals, sondern es ist, hat einen direkten Zusammenhang mit dem, was er zuerst gesagt worden ist. Es geschah an den Tagen, als die Richter richteten. Und das war diese Zeit, dass nicht gut gestanden ist. Ja. Diese Hungersnot, die entsteht also in diesem Land. Und wir sehen ganz klar, dass es ein Gericht ist. Aber es ist nicht nur ein Gericht, sondern es ist auch eine Prüfung. Es ist auch eine Prüfung, es ist ein Gericht für die Gottlosen, aber es ist eine Prüfung für die Gerechten genauso. Ja. Ich denke, dass, wie ich die ganze Geschichte lese, würde ich den Elimelech und seine Naomi würde ich als Gerechte bezeichnen. Also in dem Sinne, dass sie keine Gottlosen waren.
Von Elimelech weiß man doch eigentlich gar nichts mehr.
Wir wissen das nicht genau.
Aber sein Name hat auf jeden Fall die Bedeutung, mein Gott ist König.
Genau, ja. Das ist schon mal das Erste, was positiv ist, auf jeden Fall. Man kann das nicht zu 100%.
Den hat er sich nicht selber ausgesucht.
Aber im Alten Testament sehen wir schon, dass die Bedeutung von den Namen oft was zu sagen hat, sag ich mal, Jakob, der Fersenhalter. Ja, also es gibt schon oft einen Zusammenhang. Ja. Nichtsdestotrotz können wir es nicht zu 100% sagen. Ich behaupte es auch nicht zu 100%, aber ich gehe davon aus eigentlich, dass sie tatsächlich gerecht waren. Warum? Weil es auch ganz viele Parallelen gibt zu anderen Begebenheiten, die wir schon eigentlich gelesen haben, wenn wir jetzt so chronologisch lesen bis Ruth. Fällt euch irgendwas dazu ein? Gab es das schon mal?
Mose. Jesus. Mose, Jesus sind ausgewandert.
Ja, also Jesus, das kommt erst danach, aber Mose ist ausgewandert aus Ägypten, meinst du? Ja, ist richtig.
Abraham,
jetzt schauen wir mal, okay? Genesis 12. Übrigens kurz, also zumindest vom Lesen her, ja. Ich weiß nicht, ob wir sagen von der Zeit her, dass es kurz war, das wissen wir nicht ganz genau. Aber jetzt vom Lesen her, nicht lang danach, nachdem dieser Eckpfeiler der Verheißung eingeschlagen worden ist. In der Kinderstunde geht es jetzt gerade darum. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, haben wir heute gelesen, der Familiennacht. Das ist gerade hochaktuell bei uns. Und wir kennen das alles, seine Zusage, dass Gott eine große Nation aus ihm machen will. Vers 7 ist die Verheißung, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das sind die zwei, neben der übergeordneten Verheißung aus Genesis 3,15, sind das die zwei großen Verheißungen Abraham und an seinen Nachkommen. Aber schaut mal, Vers 10, es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Ja, okay, interessant. Also es ist eigentlich so ziemlich genau gleich. Ja. Abraham entscheidet sich auch, das Land zu verlassen, das er eigentlich zugesagt bekommen hat. Er verlässt es und geht nach Ägypten, um dort sich als Fremder aufzuhalten, heißt es. Das ist auf der einen Seite menschlich, können wir sagen, verständlich, aber auf der anderen Seite, wenn von der Verheißung aus betrachtet, nicht richtig. Gott hat ihm nicht gesagt, geh nach Ägypten hinab, dort dieses Land habe ich dir verheißen, nein. Er hat gesagt, dieses Land hier, wo du bist, ja, will ich die, schau mal, Vers 7, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, das heißt da, wo er war. Ja. Und Abraham bei der ersten Schwierigkeit, die aufpoppt, bei dem ersten Hindernis, das kommt, oh, ist zu schwierig, ist doch nicht so gut gewesen, biegen wir mal ab. Das ist das. Es gab eine weitere Hungersnot. Wisst ihr von der, wann kam die nächste Hungersnot? Oh, sehr gut. Das ist 1. Mose 26. Mal weiterblättern, 1. Mose 26. Vers 1. Und es entstand eine Hungersnot im Lande. Nach der vorigen Hungersnot. Also schon die zweite, ja. Die in den Tagen Abimelechs gewesen war.
Abrahams.
Oh, Junge. Danke, das ist gut. Nee, ist kein Problem. Ist gut so. Ich lese, der Abimelech steht so schräg unten und dann. Die in den Tagen Abrahams gewesen war, das ist klar, das was wir gerade eben gelesen haben von Abraham, gell? Da ging Isaac zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten. Ja, sagt die, macht er die Schranke. Zack! Schlagbaum geht runter und er sagt, bleibe in dem Land, das ich dir sage. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Okay, sie waren Fremde, egal wo. In dem Land der Verheißung Fremde und Fremde in Ägypten auch. Ja. Und dann im Land der Verheißung haben sie sich auch als Fremdlinge aufgehalten. Also das ist ein langes und breites Thema, selbst in Hebräer 11 und so weiter. Wenn wir hier ein bisschen Vers 5, Kapitel 25, nee, es ist Kapitel 24. Nein, es ist Kapitel 23 natürlich. Da geht es um das Begräbnis von Sarah. Und der Abraham hat kein Stückchen Land, gehört ihm. Das ganze Kapitel geht darum, dass er das erste Stückchen Land bekommt von dem. Und er kauft es ab, ja. Also das ist, aber er ist Fremdling eigentlich. Ja. Und das hier, Vers 4, ein Fremder und Beisatzer bin ich bei euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch. Ja. Also sie waren da, und da waren sie eigentlich Fremde, aber am einen Fleck waren sie richtig als Fremde, am anderen Fleck nicht. Ja. So ist es mit den Christen übrigens auch, egal wo wir sind Fremdlinge, wir sind Fremde, gehören nicht zu dieser Welt. Das ist aber ein ganz langes, anderes Thema, aber wir sehen hier, er sagt, bleib in diesem Land und bleibe hier. Ja. Gera, das ist schon, können wir sagen, ich weiß gar nicht, wenn ihr die Karte habt, könnt ihr gerne nach hinten mal schauen, wo das liegt. Die meisten sind irgendwie damit ausgestattet. Wer findet's? Lass euch ein bisschen suchen, damit ihr...
Ich hab's.
Ha, schon gefunden. Zack.
Was für ein Zufall.
Also, ungefähr wo, sag mal?
Zwischen Israel und Ägypten, würde ich sagen.
Zwischen Israel und Ägypten. Also halbe Strecke schon nach Ägypten. Halbe Strecke hat er schon geschafft. Sagt Gott, stopp. Ja, es ist so wirklich ganz am Süden. Hier unten ist das so. Ja. Also bei der Elberfelder ist das ganz, ganz links unten im Südwesten. Da geht er hin, das gehörte damals zu den Philistern und das ist nicht mehr, das ist klar, wo er hin wollte. Er wollte schon nach Ägypten und Gott sagt da, stopp, 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 bleib hier. Ja. Und dann bleibt er da, so, aber an der Grenze, macht ihn da ähnlichen Fehler, eben wie sein Vater schon gemacht hat. Das kennen wir alles. Aber wir sehen ja, wieder eine Hungersnot entsteht und ja, geht woanders hin. Und sucht Zuflucht woanders.
Jakob,
Jakob! Der nächste, gell? Schon wieder Hungersnot.
aber
Ja?
er zieht ja erstmal gar nicht, er schickt nur
Ja,
eine
das ist jetzt
Bote.
was, das ist was anderes. Da merken wir, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Was ist der Unterschied?
Ja, dass er schickt die Söhne, um praktisch Nahrung ins Land zu holen. Und er verlässt aber nicht sein Land.
Ja, aber doch, dann schon, oder?
Ja, aber er ist,
Ja.
ja, weil wenn Josef dann sozusagen.
Ja. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? 1. Mose 46. 1. Mose 46. Da heißt es, und Israel, das bedeutet Jakob, ja, brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beerscheba. Und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in einer nächtlichen Erscheinung und sagte: Jakob, Jakob, also das ist schon ab Vers 1, ne? Jetzt sind wir in Vers 3 fast. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin der Gott, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Ja? Da kriegt er explizit eine Erlaubnis. Denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. So. Aber, was wird gleich gesagt dazu? Für immer und ewig? Nein. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Josef wird seine Hand auf deine Augen legen und so weiter, ja.
Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab. Also Gott ist jetzt nicht irgendwie. Wie kann man sich das
Das
vorstellen?
bedeutet, dass Gott mit ihm sein
Ja.
wird. Ja. Das ist, Gott ist überall auf der Welt, aber
Ja.
Gott ist nicht mit jedem, in einem positiven Sinne. Ja.
Aber dass Gott überall auf der Welt ist, haben die doch damals auch zum Teil nicht so gedacht, oder? Dann hatten wir doch mal, dass die da, wo
Die
die, dass die Leute die
im
Erde
Heiden.
mitgenommen haben, irgendwie der eine, der hat doch dann ein Stück Erde mitgenommen, damit er da Gott opfern kann.
Das war der Naaman.
Ach
Ja,
so,
stimmt.
ja.
Also das war ja die Vorstellung, dass ein
Beim
Gott
Gott.
irgendwie zu dem Land gehört.
Ja, diese Vorstellung war sehr verbreitet, natürlich vor allem bei den Heiden. Wenn wir in die Psalmen hineingehen, dann sehen wir, der Gott ist Herr über die ganze Erde. Das ist von der Bibel her sehr klar, ist auch schon im Alten Testament. Ja. Aber was die Heidenvorstellung betrifft, da war das durchaus so. Ja. Jedes Land hat seine eigene Gottheit. Ja. Das ist schon so. Aber wir sehen hier, es ist ein Unterschied. Ja? Jakob bekommt eine explizite Erlaubnis, du darfst gehen, aber du musst wieder zurückkommen bald. Also bald, dann, wenn Gott sagt, ja. Also in dem Sinne, wir sehen aber, eigentlich ist die Platzeinweisung sehr, sehr klar. Land Kanaan, nicht irgendwo anders. Und wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Hungersnot kommt, Land Kanaan, nicht woanders. Ja. Also das ist einiges wichtig an Vorarbeit, sage ich mal, damit wir verstehen, was dort auch geschieht und warum es geschieht, wie wir es einordnen müssen. Ja, wie gesagt, genauso das gleiche Muster sehen wir eben jetzt auch hier in Ruth. Wenn wir lesen, und es geschah, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. So.
Bethlehem Juda irgendwie wichtig für die ganze Geschichte.
Oh,
Bethlehems Haus des
kaum,
Brotes.
kaum zu beschätzen, Haus des Brotes. Das ist interessant, oder? Es ist Hungersnot im Haus des Brotes. Das ist bitter. Also in der Kornkammer ist Hungersnot. Das war auch tatsächlich, Bethlehem lag dann an einer Stelle, wo sehr fruchtbar war, wo viel Ackerbau und diese ganzen Dinge stattfanden. Aber das zeigt es eben sehr, sehr deutlich. Bethlehem, das Haus des Brotes ist leer. Das Gericht von Gott. Das Gericht. zeigt das einfach nochmal aus. Ja. Und jetzt ziehen sie hinab nach Moab. Was ist Moab? Ist Moab Teil von Israel oder was? Einer 12 Stämme oder? Nicht, gell? Das sagt uns was. Moab sagt uns was, gell? Was wissen wir alles über Moab? Was ist euch im Sinn, wenn ihr an Moab denkt? Wisst ihr, wie das Volk entstanden ist? Ganz weit müssen wir zurückblättern. Bis nach Genesis. Ja. Ein bisschen blättern. 18, 19, Kapitel 19. Sodom und Gomorra. Und dann flieht wer aus der Stadt? Lot mit? Frau, zwei Töchter. Frau.
Und die Betreibsäule.
Jetzt am Sonntag erst wieder, gell?
Aus seinen zwei Töchtern.
Das ist wieder keine schöne Geschichte. Betrinken sie ihren Vater und schlafen dann mit ihm. Und dann, genau, Vers 37 ist es. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Und der ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Die Jüngere, das ist ein zweites Volk, was aus ihr entsteht. Und beides keine guten Völker. Also in dem Sinne, dass sie Feinde des Volkes Israel waren. Ja. Sie in einer gewissen Hinsicht, das ist Erzfeinde, Volk Israel. Ja. Also es ist nicht nur so ein bisschen Bruderkrieg sozusagen. Sondern es ist nicht besonders gut. Und das lesen wir, wenn wir Stück für Stück weiterlesen. Erstmal lesen wir gar nicht viel von Moab. Habe ich einmal kurz erwähnt. Habe ich mir das aufgeschrieben? Wo? Nee, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Doch, 2. Mose 15. 15 werden die kurz erwähnt. Ich glaube, ja, egal, ich schlage das kurz auf. 15, ja. Da ist die gewaltige Rettung aus Ägypten. Und dann heißt es hier in Vers 15, da wurden bestürzt die Fürsten Edoms. Edoms, wer ist das nochmal? Das war auch ein Volk, mit Sicherheit dann, ja. Die Fürsten Edoms. Edom ist ein anderer Name für Esau. Ja. Genau, richtig. Also das ist dieses Volk. Und die bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs. Zittern ergriff sie, es verzagten alle Bewohner Kanaans. Entschuldigung. Also wir sehen hier sowohl Edom als auch Moab, die hören, Volk Israel, durchs Meer. Und die Ägypter sind das auf. Boah, also ja nicht irgendjemand, ja. Weltmacht. Ja, da ist mal eine ganze Armee kurz platt gemacht worden. Kein Wunder, dass sie gezittert haben. Das ist nicht verwunderlich. Und wenn wir jetzt weiterlesen, wieder erstmal eine ganze Weile, lesen wir nicht viel, aber dann treten sie auf den Plan. 4. Mose. Zum ersten Mal in Vers 1, Kapitel 21 tauchen sie auf, werden sie schon erwähnt. Da kommt sozusagen die Bedrohung rückt immer näher, sagt, also aus Sicht von Moab, ja. Die Bedrohung rückt immer näher. In Kapitel 21 lesen wir über den Sieg über die Amoriterkönige Sion, über Og, den König von Bashan, zwei mächtige Könige, die vertilgt worden sind. Und jetzt überlegt sich Moab, was machen wir? Kennt ihr gerne die Geschichte? Welcher Name fällt? Ab Kapitel 22 steht da. Der Esel. Der Esel und der Biliam. Zwei Esel, ne? Ja, es war leider nicht nur, war Biliam nicht nur ein Esel, sondern da waren schon mal Verführer, ja. Und nachdem Moab gesehen hat, mit Waffen Gewalt gegen Israel antreten, ist keine gute Idee. Machen sie was? Verfluchen. Man versucht zu verfluchen.
Mit dem eigenen Gott.
Ja, genau, ja. Also sie merken ja, dass da etwas eine Kraft am Wirken ist, dass sie und wollen das beeinflussen. Sie wollen das auf der geistlichen Ebene beeinflussen. Und das ist spannend, ja. Da holen sie einen Spezialisten dafür. Da gibt es einen, der sich da auskennt.
Ein Profi für Fluche.
Genau. Ja, kann man so sagen, ja. Weil, guck mal, hier in Vers, ja, wir sollen nicht zu tief reingehen, ja. In 22, Vers 6 sagt der Balak über den Bileam, denn ich habe erkannt, ganz am Ende, oder so, zwei Drittel, denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Was für ein Zeugnis der dem ausstellt, ne? Ja. Ich meine, unabhängig überhaupt, das stimmt. Das stimmt natürlich nicht, ja. Probiert es ja, aber es geht nicht. Aber das ist der Spezialist, der jetzt kommt und der im Auftrag von Moab das Volk verfluchen soll. Gott herrlich, wie er ist, drehte den Fluch in Segen um, zeigt, das ist eine wunderbare Begebenheit. Steckt ganz, ganz viel drin. Aber wir sehen hier, wie Moab als ein schlimmer Feind des Volkes auftritt, ja, und versucht, das Volk zu verfluchen. Ja, das ist kein Spaß. Da geht es um viel. Und nicht nur das, sondern nachdem es nicht funktioniert, passiert was? Wie geht's weiter? 22, 23, 24, was kommt danach?
Ja, die Verführung.
Die Verführung. Schaut mal, Kapitel 25, Vers 1. Und Israel blieb in Schittim, oder Schittim, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Eieiei. Da denkst du, so herrlich hat Gott das jetzt gerade gelöst. Der Bileam, an anderer Stelle, das wird hier jetzt nicht so genau gesagt, aber an anderer Stelle wird gesagt, der Bileam lehrte den Balak, eine Falle zu stellen vor die Söhne Israel. Ja. Das Geld hat ihn nicht in Ruhe gelassen, obwohl es zwischenzeitlich ablehnt. Er hat gesagt, ist mir egal, brauche ich nicht. Aber wo er merkt, dass er doch drankommen kann, packt es ihn. Also, wenn wir es aus dem Neuen Testament reflektieren, dann lesen wir genau darüber. Und sehen wir hier, dass er das Volk verflucht, nicht er, sondern verführt hat. Dass er den Balak gezeigt hat, schick deine Mädels rüber und dann wirst du sehen, was passiert. Das Ganze. Boah. Und da merken wir dann, was passiert, das Ganze, die ganze Geschichte mit Pinhas und so weiter, ja. Das schlimmes Gericht, was 24.000 Leute gestorben. Vor. Ja. Also, es folgt nicht gut auf Moab zu sprechen. Und dementsprechend dann lesen wir dann auch in schauen wir mal, 5. Mose 23. 5. Mose 23. Vers 4 heißt es, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Das ist interessant, gell, die 2. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind, das ist eine, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, und weil er, das ist Balak, Bileam, den Sohn des Beor aus Petor, in Mesopotamien gegen dich angeheuert hat, dich zu verfluchen. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um. Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage für ewig. Das ist hart, ne? Auf der einen Seite wird an anderer Stelle noch zu denen gesagt, du darfst sie nicht ausrotten. Als sie, die mussten an denen vorbeiziehen, also durften sie nicht im Erdboden gleich machen, da hat Gott gesagt nein, aber sie durften keinen Frieden schließen mit denen. Sie durften nicht irgendwie anfangen, Kontakte zu denen zu schließen. Erst recht nicht die ganze Frage, dass nach Ehen einzugehen, und da hängt dann immer der nächste Schritt, ist immer sofort Götzendienst. Ja. Sehen wir 4. Mose 25 sehr, sehr deutlich. Also hier wird eine ganz klare Regel vorgeschoben. Und eigentlich allein das muss Grund genug sein, dass wir sagen, wenn die Not noch so groß ist in Bethlehem, wir gehen nicht nach Moab. Nach Moab nicht.
Ja, aber dann hat er es ja falsch gemacht.
Er hat es falsch gemacht, ja.
Ja.
Definitiv. Das war definitiv ein Fehler, den er hier gemacht hat. Elimelech verlässt das Land der Verheißung und geht zum Erzfeind. Das ist keine gute Entscheidung. Es ist auch mit großen Folgen verbunden, haben wir dann gesehen, oder? Vers 3 heißt, da starb Elimelech. Und Vers 5, da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Das ist hart. Was bedeutet das für die Familie damals?
Ungehorsam hat Konsequenzen.
Ja, aber ich meine jetzt so mal rein vom Praktischen her.
Ja, es war niemand versorgt.
Ja. Vorher war Hungersnot.
Ja.
Und jetzt haben sie nicht mal einen, der geht Geld verdienen, dass Frau Geld verdient. Gott muss spezielle Gesetze erlassen, um die Waisen und die Witwen zu schützen. Sonst wären die völlig ohne Hilfe gewesen. Ja. Die haben nichts gegolten. Die waren hilflos, komplett hilflos. Und hier sehen wir, wie das hier eine Folge letztendlich davon ist und dass die sich im allertiefsten Leid sozusagen wiederfinden. Ja. Was ist die Lektion, die wir hier lernen? Die Lektion ist, und so habe ich, mein, ich hab meine Überschrift gesagt, verlasse nie Bethlehem.
Das wollte ich gerade sagen,
ja, es ist richtig, ja. Verlasse nie Bethlehem. Es ist das, was eigentlich die richtige Lektion ist. Monsieur, es kann sein, dass die Umstände in Bethlehem sehr schwierig sind und auch eine echte Prüfung sind für das Volk Gottes selbst. Ja. Vielleicht Elimelech hat vielleicht gar nicht verschuldet. Ja. Vielleicht ist er Gott treu nachgefolgt. Wir sehen auch in der Zeit der Könige, es gab immer welche in Überrest, ja, die Gott treu nachgefolgt sind. Aber das trifft sie trotzdem auch mit und es ist eine Prüfung.
Aber in Bethlehem sind ja auch wahrscheinlich viele gestorben wegen der Hungersnot.
Also möglich, ja.
Das ist jetzt ja schwierig.
Aber es ist so rein, wie es uns gezeigt wird, so wie es sich liest, scheint es eine Folge davon zu sein, ja. So wie es uns eins nach dem anderen aufgezeigt wird. Ja. Wir sind schon übrigens auf diese Lektion, wie ich sie genannt habe, verlasse nie Bethlehem, vorbereitet worden. Es ist echt interessant, wenn wir durch das Alte Testament hindurchgehen und nach diesem Ort suchen. Wir haben es jetzt hier gelesen, Bethlehem, Juda, zweimal, gell? Vers 1 und in Vers 2. Ephratiter wird sogar extra mal gesagt. Ephratiter, das ist einfach eine Bezeichnung für, kennen wir aus Micha 5,1, gell? Du Bethlehem Ephrata. Das Problem ist, es gibt zwei Bethlehem in Israel. Ja. Das eine ist irgendwo nördlich in Israel, meines Wissens, und das andere war in Juda. Ja. Deswegen wird hier gesagt Bethlehem Juda, damit man es unterscheiden kann. Mhm. Ja. Und das, wenn wir durchs Alte Testament durchgehen, wird Bethlehem schon mal irgendwo erwähnt? Das wäre jetzt wirklich eine Quizfrage, wo das vorkommt. Das kann, ist nicht so leicht, deswegen löse ich es gleich auf, wenn es keiner weiß. Aber das ist nicht so wichtig, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber es wird einmal schon erwähnt. Jakob verliert Rahel auf dem Weg nach Bethlehem. Also das kann ich sagen, an den Toren Bethlehems. Und dort wird sie begraben. Und da wird das erwähnt, dieser Ort zum ersten Mal. Danach wird nicht mehr erwähnt, ganz lange Zeit. Und dann kommt Bethlehem 7-mal am Stück vor. Wisst ihr wo?
Im Jesaja?
Ja, da kommt. So. Aber ich meine, jetzt bevor wir hier an unsere Stelle hier in Ruth kommen. Richter. Ja? Buch Richter. Und zwar gerade diese Kapitel, die das Buch abschließen und die diese dunkelste letzte Zeit eigentlich zeigen. Ab Kapitel 17. In Kapitel 17 bis Kapitel 19 wird dieser Ort 7-mal genannt. Ist interessant, gell? Wenn wir so eine Grafik hätten jetzt so, dann sieht man so zwei Erwähnungen in Genesis, dann ist ganz lange Ruhe und dann 7-mal am Ende innerhalb von 3 Kapiteln. Ja, es ist interessant, das zu beobachten. Und was passiert? Nochmal, was sind die zwei Begebenheiten, die wir dort sehen? Die erste ist in Kapitel 17 und 18. Die zweite ist in Kapitel 19, 20, 21. Was ist die erste Begebenheit nochmal? Ich weiß nicht, ob 100% alle da waren, deswegen.
Dem Levit.
Ja.
Aus Bethlehem wird er nicht als sein Hausprophet.
Genau. Richtig, genau. Der wird sein Hausprophet. Und dann kommt der Stamm Dan und nimmt den mit und sagt, jetzt bist du unser Götzendiener. Das ist eigentlich nicht Götzendiener, aber es ist letztendlich, ja, was es dann ist. Dieser Mann, ist interessant, der kam aus Bethlehem. Er geht von Bethlehem weg, er verlässt Bethlehem. Und was ist das Ergebnis davon? Götzendienst. Ja. Übrigens, er ging als Fremder auf dem Gebirge, ja. Oder da zu leben, wo es
treffe. Wo ich es gerade treffe.
Genau, ja. Also, wieder das Gleiche, gell? Hier Elimelech geht, um als Fremder im Moab zu leben. Hier wieder das Gleiche. Micha geht, um als Fremder da zu leben, wo es halt trifft. Ja, und kommt aufs Gebirge Ephraim. Also, wir sehen jetzt das erste Mal schon. Bethlehem wird verlassen. Und das, was daraus entsteht, ist keine gute Frucht.
David?
Das ist dann, wo die ganze Bethlehem-Linie dann hinläuft. Auf David und auf Christus. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut. Wenn wir in Kapitel 19 gucken, was war das? Ganz kurz. Die zweite katastrophale Geschichte. Mit der Frau, mit dem Mann. Und mit seiner Nebenfrau. Und wo war die Nebenfrau her?
Die Nebenfrau aus Bethlehem.
Die Nebenfrau war aus Bethlehem in Juda. Und dann gehen sie nach Juda. Und dann sagt der Schwiegervater, bleibt hier. Irgendwann geht er, verlässt Bethlehem. Und was passiert? Katastrophe, ja. Okay, nicht, dass das jetzt die Hauptabsicht, denke ich, ist von diesem Text, aber es wird uns zweimal schon vorbereitet, wird uns schon gelehrt, wird schon nahegelegt, verlasse nicht Bethlehem. Ja.
Dieser Schwiegervater, der immer sagt, bleib, ich hatte es total negativ aufgenommen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das gut gewesen wäre, jetzt da zu bleiben.
Aber wenn wir das alles so beobachten und alle Puzzleteile so zusammensetzen, dann ergibt sich so ein Bild, ja. Ich bin auch wirklich lange, lange dran gesessen und ich habe mir diese drei Texte auch hergenommen und habe geschaut, was da alles für Verbindungen sind. Habe mir das alles markiert und durchgegangen. Und ich habe gesehen, da sind noch viel, viel mehr Verbindungen in alle möglichen Bibelstellen, das habe ich noch nicht durchdrungen. Könnt ihr gerne für mich beten. Das ist echt hochspannend. Du denkst, du bist wie im Krimi, du bist unterwegs, du folgst deine Spur und denkst, hey, da ist noch mehr. Aber es zeigt sich einem erst mit der Zeit, ja. Aber wir sehen hier, wie Bethlehem, ja, wie gesagt, es spielt keine Rolle die ganze Zeit und dann taucht es auf einmal auf. Ja, und es wird oft erwähnt, wirklich 7-mal wird es hier erwähnt und dann immer, aber das ein gleiches Muster erkennbar. Bethlehem wird verlassen und es kommt zur Katastrophe. Genauso hier eben auch. In Ruth 1. Bethlehem wird verlassen und das Ergebnis davon ist nicht gut. Ja, was machen wir? Sollen wir umziehen? Nach Bethlehem.
Für was steht Bethlehem an?
Für was steht Bethlehem?
Da ist Jesus geboren.
Da ist Jesus geboren.
Das ist schon mal was.
Ich würde so sagen, Bethlehem ist nicht nur Haus von irgendeinem Brot, sondern Bethlehem ist noch Haus von einem ganz anderen Brot.
Ja? Das ist aus dem Himmel.
Das von dem wahrhaftigen Brot. Ja. In einem Sinne ist es das Haus geworden, wo das Brot der Welt auf diese Erde gekommen ist. Deswegen, ganz wichtige Lektion für uns. Verwirf nicht Bethlehem. Verlasse nicht Bethlehem. Verlasse nicht das, was... Ja, verlasse nicht Jesus. Darauf läuft es letztendlich hinaus. Wisst ihr, wie ist es mit der Nachfolge Jesu? Ist immer einfach, gell? Ist immer gut. Das ist immer schön. Wir können ganz vieles dazu aufschlagen, oder? Jetzt im Neuen Testament. Johannes 6. Johannes 6. Da geht es genau um das, oder? Das Brot. Nicht Mose hat euch Brot aus dem Himmel gegeben und so weiter. Und Jesus sagt, ich bin das Brot, das ihr essen müsst. Ich bin das Brot, das ihr aufnehmen müsst. Ich bin das wahrhaftige Brot. Und was ist das Endergebnis davon? Vers 60, Kapitel 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wie trockener Boden.
Die war auch hart.
Ja, die war auch hart. Die war auch hart. Die Hungersnot war auch hart. Ohne Zweifel. Ich sage nicht, wie kann der Elimelech so dumm sein? Oder wie kann der Abraham so dumm sein? Weißt du, wenn man mit so einem Ranzen auf seinem Sessel sitzt, dann kann man es sagen, ja? Das ist nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, ob es immer wunderschön ist, Jesus nachzufolgen. Nein, es ist nicht. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Ja? Das ist alles andere als einfach. Und nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, die heißt, wer kann sie hören? Jesus sagte, Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er, und ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dein Auffahren seht, wo er vorher war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und Leben, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welches waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Dann wissen wir auch, was Petrus geantwortet hat. Und das ist die Lektion, die wir verstehen müssen, die wir lernen müssen. Verlasse niemals Bethlehem. Wohin sonst sollen wir gehen? Wohin? Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Oh, das ist so entscheidend, so wichtig. Kennt ihr Stellen oder kennt ihr Dinge, im Johannesevangelium kommt es ganz oft, wenn wir ein bisschen weiter blättern, sagt er in Kapitel 8, ja, spricht er davon, dass er das Licht der Welt ist. Das ist das Thema, was ich jetzt in meiner Predigt gehabt habe. Und ich habe gesagt, habe ich das gesagt oder habe ich es nicht gesagt? Ich kann mir so schlecht merken, was ich schon gesagt habe und was nicht. Wenn wir unterwegs sind in einer Gegend, die wir nicht kennen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht das einzige Licht, das wir haben, wegschmeißen. Wenn du unterwegs bist in einer Höhle und du dich nicht auskennst, pass auf, dass die einzige Kerze, die du hast, dass du sie nicht wegschmeißt. Das ist das Thema mit dem Licht, ja? Jesus sagt, Vers 12 sagt er, Jesus rede wieder zu ihnen, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Vers 21 warnt er sie, sagt, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich komme, könnt ihr nicht hinkommen. Sagen sie, ja, was ist, will er sich selber töten oder was will? Jesus spricht sehr deutlich zu ihnen. Vers 23 sagte, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Macht mal so Mission. Was predigen wir? Ich habe in der Gruppe heute schon, was gestern, weiß nicht, habe ich schon reingeschrieben. Was predigen wir der Welt? Oder was predigt heute die Christenheit der Welt? Ja. Jesus sagt, daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Verwirf nicht das einzige Licht, das du hast. Und so spricht Jesus permanent hier. Wenn wir weiterblättern, kommt es, glaube ich, nochmal in Kapitel 12. Schaut mal, Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Also es hat nicht nur etwas mit der Person Jesus zu tun, es hat was mit Gott zu tun. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, glaubst nicht an Jesus, dann lügst du. Es geht nicht. Es geht nicht. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, also nicht an dem Zeitpunkt, ja, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft, und es geht vom Verwerfen, Verwerfen von Bethlehem. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, die Warnung, die ich ausgesprochen habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen, was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie der Vater mir gesagt hat. Und das sind Jesu letzte Worte an die Öffentlichkeit. Danach spricht er mit seinen Jüngern. Sehr, sehr deutliche Warnung. Vers 35 genauso, gell? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Ich bin noch da. Kleine Zeit ist das Licht unter euch. Du sagst, danach ist er immer noch da gewesen. Die haben ja gepredigt. Für jeden ist es eine kleine Zeit. Du weißt nicht, wann die Zeit abgelaufen ist für uns. Eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt. Das heißt im Licht, ja. Damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies redete Jesus, ging weg und verbrannte sich. Wir könnten jetzt das ganze Neue Testament durchgehen, oder? Fallen euch Bibelstellen ein, fallen euch Dinge ein, wo wir gewarnt werden, das einzige Licht, was wir haben, Bethlehem, nicht zu verwerfen. Und für was verwerfen Leute das? Warum sollten es verwerfen? Was können Gründe sein, warum man das verwerft? Die Idee. Warum sagen Leute, dass sie Jesus nicht mehr folgen wollen?
Im Galaterbrief feiert es ja gerade. Lasst euch nicht beschneiden, nur damit ihr nicht wegen des Kreuzes willen. Nur damit ihr nicht wegen des Kreuzes willen verfolgt werdet. Mhm. Also die Begründung ist ja schon.
Ja. Es geht absolut in die gleiche Richtung. Ja. Da wollen diejenigen, die sie überreden, ja, das ist in Kapitel 6, ist das. Vers 12, diese Stelle, die du meinst. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch beschnitten zu werden. Das sind diese Leute, die sie versucht haben zu überreden. Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Die Juden waren eine geduldete und anerkannte Religion sozusagen, die Christen nicht. Ja. Das war eine Vermeidung von Leid. Ja. Genauso wie wir es in der Geschichte hier auch sehen. Ja. Hungersnot, zack, weg. Also es kann ein Grund sein, dass man Schwierigkeiten, dass man Leid aus dem Weg gehen will, die mit Jesus verbunden sind. Ja, das kann eine Ursache sein. Das ist ähnlich dann wie das vielfache Ackerfeld, gell? Der auf dem Felsen geht auf, aber ja, aber warum? Was heißt das da? Also, ich meine, jetzt mal raus aus dem Gleichnis hin zur Deutung. Diejenigen, die auf den Felsen gesät sind, welche? Die das Wort aufnehmen und für eine Zeit, heißt es, glauben sie, aber in der Zeit der
Stürme oder der Not,
der Versuchung, ja, oder der Verfolgung, ja, fallen sie ab.
Mit den Dornen, oder nicht?
Das ist der andere mit den Sorgen, ja, das ist mit den Dornen, aber die sind sehr, sehr, das sind Brüder, ja.
Okay.
Die sind sehr, sehr ähnlich, ja. Bei den einen ist das die Ursache, bei dem anderen ist das die Ursache. Was kann, aber das ist der nächste Grund. Das ist sehr gut, das passt eins in eins. Was ist der nächste Grund, warum Menschen, schlagen wir es ganz kurz auf, wie es ganz genau dort heißt, in Matthäus 13. Halt. Bei dem, Vers 22, aber unter die Dornen gesät ist, also Matthäus 13, 22. Dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums materielle Dinge, ja, die das Wort ersticken, die es nicht zur Entfaltung bringen. Es geht am Anfang ein bisschen auf, du denkst, okay, ist gut, und dann geht's ein. Wenn wir, schlag mal 1. Timotheus 6, Vers 21 auf. Na, das ist doch schon richtig. Timotheus, Vers 20, bewahre das anvertraute anvertraute Gut, andere Stelle heißt Gebot, indem du die unheiligen und leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Na, das ist aber eigentlich das andere, was ich gemeint habe. Müssen wir zurückblättern kurz. Schau mal, Vers, Kapitel 6, Vers 9. Wegen, dass ich es durcheinander gebracht habe. Der Eile, ganz am Ende, falsch aufgeschrieben. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige, schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Geldliebe, jetzt mein Lesen schreit echt katastrophal. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Sie sind abgeirrt. Weg vom Petli. Also es kann ein Grund sein. Reichtum, materielle Dinge. Und ich musste daran denken, ein Bruder, der erzählt hat von seinem besten Freund, ja, der den Rücken gekehrt hat, hat gesagt, ihm wurde auch Haus angeboten, verschiedene Dinge, die er haben konnte, ja, und kehrt den Rücken.
Wieso hat sich das widersprochen mit seinem Glauben, das Haus? Oder
was? Nein, wenn er den Glauben absagt, hat damit, verbunden damit, hat er das angeboten bekommen. Wenn er den Glauben absagt, also das ist aber nicht, das spielt sich nicht in Deutschland ab, das ist...
Okay.
Islamische Welt. Also, aber wir sehen, ja, es übt auf einmal einen Reiz aus und ist für manche Leute Grund, Christus zu verwerfen. Lass uns die Lektion lernen von Ruth 1. Verwirf niemals Bethlehem. Verlasse niemals Bethlehem. Niemals. Und dann gibt es andere Dinge, die das eben auch noch sein können. Es ist Irrlehre. Galater 1, wenn wir vorher schon im Galaterbrief waren, warnt Paulus und sagt, wenn irgendjemand euch ein anderes Evangelium verkündigt und euch abwendet von Christus, ja, der sei verflucht. Solche harte Worte verwendet er, weil er weiß, es gibt nirgendwo anders Brot, es gibt kein anderes Brot des Lebens. Es gibt kein anderes Land der Verheißung, es gibt kein anderes Erbe. Da können wir jetzt ganz, ganz viele Stellen aufschlagen. Titus 1, 2. Korinther 11 habe ich mir kurz aufgeschrieben. Ganz, ganz viel. Aber die Botschaft, die ist uns, denke ich, klar. Und das ist das, was ich heute euch mitgeben möchte als erstes. Was wir auslaufend im Richterbuch anfangend in Ruth sehen und lernen. Verlasse nicht Bethlehem. Und auch wenn es noch so hart ist, und auch wenn es menschlich gesehen bescheuert ist, wenn du da bleibst, du wirst umkommen. Ja.
Die Leben retten wollen, werden es verlieren.
Eben, ja. Genau das. So, lasst uns denn beten. Und das Gott äußern, wollen wir ihm danken, dass er uns ein Haus des Brotes gegeben hat. Und wollen wir ihn bitten, weil wir wissen, oder? Wer von euch ist nicht in der Lage, falsch abzulegen? Wollen wir nicht hochmütig sein? Wollen wir den Herrn bitten, weil er Macht hat, uns zu bewahren und ans Ziel zu bringen? Lass uns das machen. So wollen wir dich bitten, Vater, dass du es schenkst, dass es sich ganz tief in unsere Seelen hineinbrennt. Oh, wir müssen das so stark verinnerlichen. dass es kein anderes Licht gibt, dass es kein anderes Brot gibt, Herr. Es gibt viele Imitate, es gibt viele Dinge, die so erscheinen, als ob sie uns Hoffnung, Zufriedenheit, Glück, Freude, was auch immer wir uns erhoffen, geben können. Viele Dinge scheinen sogar wesentlich bequemer und angenehmer zu sein. Aber wir wollen dich bitten, dass du uns nah bei dem hältst, was du uns anvertraut hast, was du uns gezeigt hast im Evangelium. Dass wir an dieser einen Rettung klammern, im Wissen, dass es nichts anderes gibt. Lass uns damit nicht leichtfertig umgehen, Herr. Lass uns das verteidigen, da wo es angegriffen wird, weil es von vielen Stellen angegriffen wird, Herr. Es ist etwas, was in diese Welt nicht im Geringsten hineinpasst. Es ist komplett gegen das, was uns heute gelehrt wird. Alle sagen uns, dass man einander stehen lassen muss und alle Wege führen aufs gleiche Ziel zu. Hauptsache, man liebt sich gegenseitig. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch in Zeiten, wo es schwieriger wird, wo die äußeren Umstände härter und bedrückender werden, dass du unsere Herzen nah bei dir hältst. Ich danke dir, dass du uns in Jesus Licht gegeben hast. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, er ist die wahre Speise, er ist das wahre Brot dieser Welt und er ist die einzige Rettung, auf die wir setzen können. Herr, ja, wir wollen dich bitten für all die, die nahe gewesen sind und die, wo wir gedacht haben, dass sie zu dir gehören, dass sie deine Kinder sind, dass sie ja so fleißig immer in den Gottesdienst kommen oder was auch immer, vielleicht sich sogar eingebracht haben, die dir aber doch den Rücken gewandt haben. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du ihre Herzen zu dir bringst, dass du sie zur Buße führst. Wir wollen dich darum bitten, dass du noch manchen aus unserem Umfeld erkennen lässt, dass es keine andere Hoffnung geben kann. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du in dieser kurzen Zeit auch uns als Werkzeuge gebrauchst, um zu unseren Mitmenschen zu sprechen und in ihr Leben hinein diese Warnung auszusprechen, aber auch einfach die Hoffnung aufzuzeigen, die es in dir gibt. Es gibt herrliche und wunderbare Hoffnung in dir. Lass uns darin wachsen, Herr. Du weißt, wie wir selber davon abhängig sind, dass du uns leitest, dass du uns bewahrst, dass du uns ans Ende bringst. Wie sollten wir es schaffen, irgendeinen anderen mitzunehmen, mitzubewegen, Jesus als Licht zu erfassen? Du allein kannst es bewirken, durch unsere Schwachheit hindurch. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, mit dieser Bitte will ich euch einfach entlassen. Lasst uns sensibel sein, wo Gott uns Menschen in den Weg stellt, wo wir ihnen sagen müssen, verwerf nicht das einzige Licht, das du hast, das es gibt. Ja, ob es hat, ist eine andere Frage. Lasst uns da. Und fasst Mut, es kommt, es geht ab jetzt bergauf.
In Rot, oder?
In Rot. In Rot.
Also wenn wir heimfahren auch.
Also tschüss. Das ist der Titel.